Ja, und hier ist rund um den Hesselberg der Podcast, der alles um den Hesselberg rum erzählt. Und heute zu Gast ist der Dr. Pausch. Der Dr. Pausch ist der Chef des Limuseums in Rufenhofen. Und ich freue mich, herzlich willkommen. Sie sind ja eine ganz, ganz wichtige Person hier in der Region. Sie haben mit den Römern zu tun, ich glaube auch mit den Kelten.
Was vor allem mit den Römern,
ja. Mit den Römern und den Kelten, die waren auch da?
Oder? Kelten waren vor den Römern da. Wir tun uns ein bisschen schwer, das richtig einzuordnen, denn eigentlich, so wie man es archäologisch immer ansetzt, müsste man sagen, die Kelten sind vielleicht so etwa 100 vor Christus gegangen, die Römer kamen 100 nach Christus. Das heißt, 200 Jahre lang wäre die schöne Gegend rund um den Hesselberg völlig leer gewesen. Kann okay. Irgendwie nicht sein. Deswegen irgendwie Restbevölkerung der Kelten war wahrscheinlich noch da, zumal wir in den Namen, die wir vom römischen Rufenhofen kennen, wo Römer ihren Namen in ein Geschirr reingeritzt haben, so nach dem Motto, da steht mein Name drauf, der Topf gehört mir, da sind keltische Namen dabei. Da ist ein Mikro dabei, Filmus ist mit dabei und ein paar andere, die vielleicht von der Endung ein bisschen römisch klingen, aber einfach keine Römer waren.
Sie haben ja ganz viele Aufgaben mit dem Limuseum. Erzählen Sie doch vielleicht mal ein bisschen, was Sie alles machen und wie wichtig das Limuseum hier für die Region ist und für die Region um den Hesselberg.
Ja, das Aufgabenfeld ist äußerst bunt tatsächlich. Also natürlich bin ich der wissenschaftliche Leiter, mache Archäologie. Teilweise koordiniere ich Forschungen, die zum Beispiel eine Universität wie die Uni Mainz oder vor ein paar Jahren die Uni Leipzig bei uns betreiben. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, der über Forschungsvorhaben auch diskutiert und die ganze Entwicklung begleitet. Natürlich schaue ich drauf auf Sonderausstellungen, die wir selber entwickeln, andere, die wir übernehmen, die ganzen Veranstaltungen, dass das irgendwo so zu uns passt. Im Römerpark gibt es immer wieder im über 40 Hektar großen Freigelände Neuerungen, die entwickle ich mit museumspädagogisches Material. Momentan basteln wir an einem Münzkoffer, den sich Schulen ausleihen können. Das heißt, es sind 28 originale römische Münzen, die man dann mit anschauen kann. Fängt an bei Cäsar, geht bis Kaiser Konstantin, also beide Richtungen jenseits des Limes. Dann geht es natürlich um betriebswirtschaftliche Fragen, sprich, wo kommt das Geld her, Förderanträge, Ähnliches. Gemeinsam mit der für uns zuständigen Kämmerin erstelle ich den Haushalt, kontrolliere das auch ein bisschen. Es geht um irgendwelche Bestellungen für den Shop. Manchmal überlege ich, gibt es neue Produkte, die wir in den Shop mit aufnehmen? Solche Sachen. Dann bin ich natürlich der Ansprechpartner für unsere ganzen Mitarbeitenden. Fängt an vom Vorstellungsgespräch über Mitarbeitergespräche und so weiter und so fort. Solche Sachen spielen mit rein. Wir haben eine eigene Bibliothek, wo man sich Bücher ausleihen können. Das heißt, die Anschaffungen, die Koordination mit Kollegen, wo man Sachen im Schriftentausch bekommen, läuft über mich. Funddepot, ganz wichtig auch. Wir haben inzwischen in den über 20 Jahren, die ich da bin, sehr viele Funde aus Privathand bekommen. Die müssen inventarisiert, bestimmt bearbeitet werden. Sowas läuft auch ein Stück weit über meine Hand. Die Betreuung, Ansprechpartner von Ehrenamtlichen. Wir haben 50 bis 60 Ehrenamtliche, die im Jahr ehrenamtlich tätig sind, sprich die Gästeführungen machen. Wir haben eine sehr muntere Soldatentruppe, die immer wieder zu Aktionstagen auftritt und. Also es ist ein relativ bunter Blumenstrauß. Und von daher gesehen kann ich jetzt nicht sagen, ich fange in der Früh um 7:30 an und habe ein Thema den Tag über, bis ich Feierabend mache, sondern das sind manchmal 10, 20 unterschiedliche Themen. Manchmal ist es ein bisschen zu viel, vielleicht auch anstrengend, nervig, aber oft genug ist es ganz schön und ich sage immer, ich möchte nichts anders machen, ich kann ja nichts anders als Rufenhofen.
Sie haben ja... Sie erzählen mit so viel Herzblut über Rufenhofen und über das Limuseum. Wie, woher kommt es bei Ihnen? Woher kommt es?
Ich habe mich einfach daran festgefressen. Okay. Tatsächlich im Studium hatte ich in der Gegend schon gegraben, in Dambach, in Knotzheim zum Beispiel, kannte Rufenhofen als Kastellstandort. Punkt. Man wusste früher nicht viel mehr. Als ich in den 90ern studiert habe, war klar, da war ein Kastell und viel mehr wusste man eigentlich nicht. Und das Ganze jetzt mit begleiten zu dürfen, mitentwickeln zu dürfen, ist eine ganz tolle Aufgabe, da weiter zu forschen. Tendenziell würde ich viel mehr forschen wollen, als ich Zeit habe. Es ist eine tolle Aufgabe, wo man mit unterschiedlichsten Beteiligten auf politischer Ebene, auf Verwaltungsebene, auf fachlicher Ebene gemeinsam ist und unterwegs ist. Und manchmal sage ich, ja, ich bin derjenige, den immer alle wahrnehmen. Bin schon öfters angesprochen worden. Aber wenn Sie auf dem Foto sind, dann weiß man, es geht um Rufenhofen. Sag manchmal so salopp, ich bin der Kopf von Rufenhofen, der im Zweifelsfall auch mal hinhalten muss, wenn es nicht ganz so läuft. Aber zum Glück sind es ganz, ganz viele unterschiedliche, die uns begleiten. Übers Landesamt für Denkmalpflege, übers Amt für ländliche Entwicklung, seit vielen Jahren ein ganz wichtiger Partner. Andere Museen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch am Limes und. Und deswegen funktioniert es ganz gut und es macht einfach Spaß.
Okay. Wenn man, also die Zuhörer, die sehen Sie leider nicht. Sie haben strahlende Augen, wenn Sie das erzählen. Das ist wunderschön. Aber Sie haben ja auch ein bisschen Probleme momentan. Sie haben Geldsorgen. Das stand auch in der FLZ gewesen.
Jetzt das ist vor ein paar richtig, Tagen. Ja.
Vielleicht können Sie dazu was sagen. Oder wie kann man Ihnen helfen? Oder wie kann man Sie unterstützen mit Spenden oder?
Grundsätzlich ist es so, Kultur kostet einfach. Kein Kulturbetrieb erwirtschaftet üblicherweise schwarze Zahlen. Das ist leider so, weil Kultur oft mit hohen Personalkosten verbunden ist und das läppert sich einfach. Das können wir in den Eintrittspreisen nicht so weitergeben oder ist in Deutschland zumindest nicht üblich. In anderen Ländern sind Eintrittspreise in Museen ganz anders gestaffelt. Wir kriegen zum Glück freiwillige Zuschüsse vom Bezirk und Landkreis Ansbach. Die reichen momentan mit den entsprechenden Lohnentwicklungen nicht mehr. Andererseits haben natürlich Bezirk und Landkreis Ansbach die gleichen Probleme wie wir. Klamme Haushalte und können das momentan nicht erhöhen. Das ist einfach das Problem. Es gibt Lohnsteigerungen. Wir sind im öffentlichen Dienst beschäftigt. Das heißt, über irgendwelche Entscheidungen steigen die Tarife. Ich freue mich inzwischen immer nicht so recht, weil einerseits, klar, kriege ich selber auch mehr Geld. Andererseits sehe ich, oh, im Haushalt ist Klaff zunehmend auseinander. Wo man uns unterstützen kann, ist zum Beispiel eine Mitgliedschaft in unserem Förderverein. Einzelmitgliedschaft für 30 Euro. Den Förderverein gibt es dieses Jahr seit 20 Jahren. Und er hat seine Mitgliedspreise noch nie erhöht. Man kommt kostenlos ins Museum rein. Man kann über den Förderverein auch einzeln mal was spenden. Angaben gibt es bei uns auf der Homepage. Man könnte zum Beispiel sagen, jawohl, ich spende für die und die Sonderausstellung, für diese und jene museumspädagogische Aktion oder. Oder man spendet einfach so natürlich, kriegt eine Spendenbescheinigung und kann das steuerlich absetzen.
Toll. Wie ist das Limeseum entstanden? Wann ist es entstanden? Wer hatte die Idee?
Alles, was rund um Rufenhofen sich rankt, sind grundsätzlich Ideen, die im Jahr 2001 durch einen Arbeitskreis, den Arbeitskreis Limes-Rufenhofen, entstanden sind. Der hat dreimal getagt und hatte so die wesentlichen Ideen. Wenn wir da draußen was machen, dann sollten wir Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung nehmen, in Wiese ansäen, dass kein Bodenumbruch, kein Pflügen mehr erfolgt, keine Erosion, dass das Denkmal geschützt wird. Es muss schrittweise strukturiert werden, so wie wir das seither gemacht haben. Dann war die Idee, es soll ein kleines vorübergehendes Museum in Weiltingen geben. Das gab es von 2004 bis 2012 auf 100 Quadratmetern etwa. War ein schönes kleines Museum. Wurde auch für die schlechten Öffnungszeiten, es waren nur wenige Stunden, ganz gut besucht. Und es war auch schon die Idee da, wir wollen ein Museum an die Fläche, mitten in die freie Natur bringen. Wobei jeder gesagt hat, naja, das ist schwierig, da draußen ist keine moderne Infrastruktur, kein Kanal, Wasser, Abwasser, Telefon, ähnliches. Wir mussten einen eigenen Trafo kaufen für den Strom, der 80.000 Euro gekostet hat und so weiter, haben einen eigenen Winterdienst. Das sind auch Dinge, die machen das Museum im Betrieb vielleicht ein bisschen teurer oder sind manche andere Herausforderungen, als wenn das irgendwo mitten in der Stadt wäre. Aber grundsätzlich wird es gut angenommen und ist eine schöne Sache.
Ich habe mal von jemandem gehört, man kann bei euch auch campen. Ist das richtig? Gibt es dann
Campingplatz? Das ist richtig. Wir haben einen Wohnmobilstellplatz, also keinen Campingplatz. Yeah. Sprich, es gibt keine öffentliche Dusche oder WC. Aber es gibt für die Wohnmobile Strom, den man zapfen kann, Frischwasser, man kann das Abwasser entsorgen. Offiziell ist der Platz für 4 Wohnmobile. Da gibt es auch den Strom. Es stehen manchmal im Sommer über 20 Wohnmobile da, die die Lage einfach genießen. Es ist abends recht ruhig. Man hat über das Wörnitztal und auch Richtung Hesselberg einen wunderbaren Sonnenuntergang. Das ist sehr idyllisch. Gerade in der Bauphase des Limeseums, es wurde 2012 im Oktober eröffnet, war ich im Sommer extrem viel, sehr lang da und habe quasi jeden Sonnenuntergang erlebt. Deswegen kann ich das selber ganz gut beurteilen. Die Lage ist einfach toll, man hat einen schönen Blick.
Ich bin ja ein Frankfurter und in der Gegend von Frankfurt gibt es auch den Limes. Hat es mit dem Limes hier zu tun?
Oder? Natürlich, es ist ein Stück weit der gleiche Limes, wenn auch in einer anderen Provinz. Unsere Provinz heißt Rätien, Hauptstadt war Augsburg, die Provinz dort ist Obergermanien, Hauptstadt war von Frankfurt aus sogar ganz nahe Mainz. Und eins der wichtigsten und bekanntesten Kastelle ist die Saalburg bei Bad Homburg. Genau. Kennen ganz viele durch Schulausflüge sonst. Ganz, ganz spannende Einrichtung, mit der wir sogar viel zusammenarbeiten. Immer so ein bisschen scherzhaft. Das älteste Museum am Limes und das jüngste Museum. Wir können ganz gut, sind sehr unterschiedlich und tauschen uns vielfach aus und haben eine ganz angenehme Zusammenarbeit.
Der Limes, der war ja eine Befestigungsanlage, so wie ich das sehe und verstehe. Ging der ein bisschen nach Bad Homburg? Der ging noch drüber hinaus.
Er ging tatsächlich vom Rhein bis zur Donau, also in der Nähe von Koblenz, bis Eining, grob Kelheim die Ecke an der Donau. Und dann waren jeweils diese breiten, markanten Flüsse Rhein und Donau die Grenze. Die konnte man ganz gut kontrollieren und überwachen. Und diesen Landabschnitt, da gab es keine so markanten Geländestücke wie zum Beispiel hohe Gebirge oder ein breiter Fluss, dann hat man eben eine künstliche Grenze angelegt.
Und wie lange haben die Römer gebraucht, um den Limes von bis zu bauen?
Wenn wir wüssten.
Ja, das frage ich Sie, Sie sind ja der Fachmann.
Das ist so eine von vielen so ganz pragmatischen, alltäglichen Fragen, die wir so nicht beurteilen können. Manchmal werde ich auch nach den Personalkosten gefragt und sage, oder den Baukosten. Dann sage ich immer, das waren überwiegend Personalkosten. Die Soldaten waren ja eh da, mussten beschäftigt werden. Die meiste Zeit war tatsächlich sehr friedlich. Und man hat lokale Baumaterialien verwendet, örtlich Stein abgebaut, den Wald verwendet zum Bauen des Holz. Das heißt, man hat wenige weitere Baumaterialien gebraucht und konnte den ganz gut selber errichten. Man hat ihn sicher schrittweise gebaut und deswegen lässt sich das ganz, ganz schwer abschätzen. Klar, man könnte Hochrechnungen machen, wie viele Soldaten, in wie vielen Tagen und so weiter, aber das kann man einfach schwer beurteilen. Das ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei dann.
Okay. Vor wen wollten sich die Römer mit dem Limes schützen?
Das ist eine gute Frage.
Stellt sie.
Vor niemanden.
Niemanden.
Und damit stellt sich im Umkehrschluss die Frage, ja, warum macht man so ein gigantisches Bauprojekt?
Touristik.
Genau. So wie der Ludwig mit seinen Königsschlössern.
Genau.
Nein, es hat einen ganz anderen Grund. Es ist eine politische Geschichte. Und zwar nicht die Sache, wie wir es alle früher in der Schule gelernt haben, da sitzen gleich dahinter die bösen Germanen, meinetwegen in unserem Bereich in Harrieden in Ansbach, gigantische germanische Siedlungen und vor denen bauen die Römer den Limes als Bollwerk und es darf keiner rüberkommen. Nein, da waren tatsächlich zu der Zeit, als die Römer hierher kamen, um 110 nach Christus, keine Germanen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum betreibt man den Aufwand doch? Wenn man allein das hier im Landkreis Ansbach anschaut, 27 Kilometer, haben wir eine 3 Meter hohe, 1 Meter starke Mauer. Das ist ja einfach erstmal Masse, die ich ranschaffen muss. Die Türme, die Kastelle, Straßen, die ich entwickeln muss. Das ist ja eine gigantische logistische Leistung, diese ganze Infrastruktur herzubringen. Und der Hintergrund ist einfach nur, man konnte als Kaiser in Rom sagen, ihr habt mit diesen nördlichen Völkern böse Erfahrungen gemacht. Wir schützen euch jetzt. Wir machen da was für den Fall der Fälle. Und es waren lange hier sehr friedliche Zeiten. Das 2. Jahrhundert nach Christus eigentlich durchgehend. Im östlichen Bereich der Provinz waren dann mal die Markomannenkriege. Aber die haben bis an den schönen Hesselberg keine Auswirkung gehabt. Und im 3. Jahrhundert, da kamen so vereinzelte Einfälle. Inwieweit die in Rufenhofen auch stattgefunden haben, wissen wir nicht. Letztlich ist der Limes um 260 nach Christus aufgegeben worden. Früher hat man immer gelernt, das sind die bösen Germanen, die überfallen den Limes und brennen alles nieder, ermorden die Römer. Das klingt sehr plastisch, sehr hübsch, aber tatsächlich war es wahrscheinlich wesentlich friedlicher. Es gibt Kastelle, die wirklich in Brand aufgegangen sind. In Rufenhofen, bei der ganzen Forschung, die wir inzwischen betrieben haben, auch punktuelle Bohrungen mit der Rammkernsonde, wo wir Bodenproben entnommen haben, haben wir nirgendwo einen sogenannten finalen Brandhorizont. Also Rufenhofen ist wohl einfach friedlich aufgegeben worden. Die Menschen um den Hesselberg waren auch zur Römerzeit schon nette Leute.
Okay. Hatte denn der Limes auch Tore, wo man raus konnte?
Ja, oder so? Tatsächlich. Also das ist eben auch der Unterschied. Wir Deutschen denken ja bei einer Mauer als Grenze sehr gern an die Berliner Mauer oder an die deutsch-deutsche Grenze mit Schießbefehl und Ähnlichem. Da war der Limes wesentlich friedlicher. Es gab regelmäßig Tore für im Zweifelsfall doch mal Warenaustausch, wenn auch dann von weiter her. Und natürlich ganz simpel, dass der Römer selber auf die andere Seite konnte. Irgendwann, wenn die Mauer länger steht, müssen sie die mal reparieren, sanieren, sonst bricht die ihnen sehenden Auges weg. Und damit der Römer nicht die Leiter anlehnen muss und über die 3 Meter hohe Mauer drüber stiefeln muss, machen natürlich kleine Durchgänge an verschiedenen Stellen durchaus Sinn.
Okay, aber das sind die anderen nicht eingebrochen dann über die kleinen Eingänge, oder?
Nein, lange Zeit eben nicht. Da waren meistens nebendran auch Wachtürme, die rund um die Uhr besetzt waren, sodass man das Ganze ein bisschen kontrollieren konnte für den Fall der Fälle.
Irre tolle Geschichte, Herr Dr. Pausch. Finde ich toll, was Sie erzählt haben. Und wir sind ja quasi Nachbarn, Hesselberg und Sie in Rufenhofen.
Richtig,
und ja. Freue mich darüber, dass Sie heute Interviewpartner waren bei Rund um den Hesselberg.
Sehr gern. Und ich schätze den Blick aus meinem Büro zum Hesselberg auch immer
danke.
Sehr.
Danke. Umgekehrt genauso. Ich sehe euch
ja dann. Ja, genau.
Okay. Ich sage Dankeschön, dass Sie da waren. Und wir hören wieder voneinander bestimmt. Also ich denke, wir kommen auch mal zu Ihnen hoch und schauen mal, wenn Sie eine Veranstaltung haben, schauen wir rein. Und da ist schon die Abschlussmelodie. Vielen Dank für den Besuch.
Ich habe zu danken für die Einladung. Schön war's.
Okay. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können natürlich rund um den Hesselberg abonnieren. Drücken Sie im Anschluss auf einen Knopf, da steht drauf abonnieren und Sie haben dann rund um den Hesselberg im Abo. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.